Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts BVMW Bayerischer Untermain mit Bea Brenner.
Hallo, ich bin Bea Brenner vom BVMW und mein Gast heute ist Marius Göbel. Das ist ein junger Unternehmer, der bereits in der fünften Generation in einem Aschaffenburger Traditionsunternehmen tätig ist, nämlich der Firma Göbel Fahrzeug und Karosseriebau. Und der hatte im letzten Jahr die Chance, einige Monate in den USA im Rahmen seines Studiums bei einem befreundeten Unternehmen zu verbringen und dort ein bisschen Praxis einzusammeln. Ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt und vor allem auch zum amerikanischen Mittelstand und vor allem, welche Eindrücke er mitgebracht hat. Doch bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Auch diese Folge unterstützt einer unserer Premium-Partner, nämlich die Firma Zego Textilveredelung. Und am Ende der Folge gibt es dann von Zego noch einen Tipp, wie Sie zum Beispiel an Firmen- oder Arbeitskleidung mit dem eigenen Firmenlogo kommen können und sogar, wenn Sie das wollen, noch einen Online-Shop betreiben können. So, und nun starten wir. Hallo Marius.
Hallo Bea.
Du hast mir ja erzählt, dass du im vergangenen Jahr in USA warst für 3 Monate. Kannst du mal ein bisschen davon von Hintergründen erzählen? Wie kam das? Warum warst du dort? Du hast mir gesagt, das war im Rahmen deines Bachelorstudiums. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr erfahren, was du dort gemacht hast.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein paar Sachen über meinen Aufenthalt in den USA zu erzählen, der vielleicht auch für den einen oder anderen Unternehmer oder die eine oder andere Unternehmerin auch interessant ist. Wie du schon eingeführt hast, war ich letztes Jahr 3 Monate in den USA gewesen an der Ostküste und habe im Zuge meines Bachelorpraktikums dort in der Firma gearbeitet, die in Anführungszeichen relativ ähnliche Produkte für den amerikanischen Markt herstellt, wie die, die wir hier in Deutschland für den deutschen bzw. den europäischen Markt herstellen.
Sag mal kurz, was ihr genau macht.
Unsere Firma, also wir sind ein klassischer Fahrzeugbaubetrieb. Ich bin die 5. Generation. Wir sitzen in Aschaffenburg relativ direkt am Hauptbahnhof. Wenn man da mal vorbeifährt, sieht man auch rechts und links eigentlich immer LKWs stehen. Das ist unsere Firma und wir bauen diese LKWs auf und um. Das heißt im Endeffekt, wenn ein LKW aus dem Berg kommt, kann er zunächst eigentlich erstmal alles werden, vom Milchlaster bis Viehtransporter über Paketzusteller, sage ich jetzt mal. Und wir sind eben in diesem Bereich der Wechselsysteme, womit die zum Beispiel die Deutsche Post oder große Paketdienstleister ihre Pakete von den einzelnen Depots zueinander zustellen, bauen wir eben Spezialaufbauten auf und um. Und sind da eigentlich in den letzten Jahren eigentlich eine namhafte Größe in Deutschland, ja.
Ah, okay. Und da warst du bei einem Unternehmen, die ähnlich was machen?
Genau. Wir sind, wie gesagt, auch ganz kurz noch zu unserem Unternehmen. Wir sind 60 Mitarbeiter. Hm. Und die Firma, in den USA, mit denen wir da Kontakt hatten und bei denen ich auch war, die hat im Endeffekt, macht die eigentlich genau das Gleiche. Ergänzend dazu haben die noch 2 andere Geschäftsfelder. Und dadurch kam so der Kontakt zu uns sozusagen zustande.
Okay, 3 Monate. Was hast du denn dort gemacht?
Also grundsätzlich muss man so mal ein bisschen sagen, wie überhaupt dieser Kontakt in die USA vielleicht vorgekommen ist. Also wir gehen eigentlich seit Jahren schon immer auf die IAA, also auf die Nutzfahrzeug-IAA nach Hannover. Also das ist nicht die PKW-IAA, sondern wirklich im Bereich des Nutzfahrzeug. Da stellen die LKW-Hersteller ihre neuen LKWs vor. Und dort waren wir eben vertreten gewesen mit einem Messestand und haben dort ein neues Produkt 2018 vorgestellt. Und ein Jahr später hat bei uns an der Zentrale das Telefon geklingelt und da war jemand dran, der Englisch sprach, der dann zu mir durchgestellt wurde. Und dieser Herr hat mir dann erzählt, dass ein ganz großer Online-Shop, den man auch kennt, gerade am Überlegen ist, ob sie Wechselbrücken in den USA einführt. Also das, was eigentlich hier in Deutschland Wechselbrücken ganz kurz, ist wie gesagt eigentlich ein Seekontainer auf Beinen, sage ich jetzt mal, den man eben ganz individuell von Depot zu Depot fahren kann. Ob man das sozusagen auch auf dieser Paketdienstleister beziehungsweise dieser Online-Shop war am Überlegen, ob er das eben in den USA einführt, was eigentlich in Deutschland schon seit 1960 eigentlich so, ich sag jetzt mal, der Standard in diesem Bereich ist.
Ah, ja. Und das gab's drüben gar nicht.
Genau, also es gibt die Firma, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die machen das schon, aber es ist eben, in den USA sind 90% der LKWs sind Festaufbauten, das heißt im Endeffekt, der LKW ist immer hinten mit dieser Box drauf verbunden sozusagen und dadurch muss natürlich, wenn der LKW zum Beispiel an irgendeinem Depot gerade geladen wird, muss der LKW immer dabei stehen, während wir natürlich in Deutschland, wenn der LKW halt gerade irgendwo geladen wird, mit Wechselsystemen kann der LKW unten drunter rausfahren und kann dann sozusagen eine andere Box gerade woanders hinfahren oder einen Wechselkoffer. Ja. Das sind so ein bisschen die Unterschiede. Und wie gesagt, dieser Paketzusteller beziehungsweise dieser Online-Shop war am Überlegen, ob er testweise mal sich über 100 LKWs beschafft und auch einfach eine ganze Menge an Wechselbrücken da einfach einkauft. Und da war die Firma so ein bisschen mit ihren Kapazitäten an der Grenze, weil der amerikanische Markt einfach nicht so groß war. Und hat mich dann eben gefragt, ob ich sie da mit gewissen Teilen und gewissen Produkten einfach beliefern kann und da auch einfach bei diesem Produkt-Rollup für diesen großen Hersteller sozusagen unterstützen kann, ja.
Spannend.
Ja, und so ist das Ganze im Endeffekt, hat das Ganze begonnen. Wir haben dann im Endeffekt immer mal wieder kleine Teile, also relativ einfache Teile in die USA verkauft. War zu Zeiten von Corona, wo teilweise am Anfang die Häfen hatten ja da ganz große Probleme gehabt. Also ich habe das dann immer relativ live immer alles mitbekommen, wenn dann ich wieder irgendeine Nachricht bekommen habe, dass das Schiff wieder eine Woche später kommt, weil die Häfen wieder geschlossen waren. Also es war sehr, sehr spannend gewesen, einfach da mal so diesen Testballon steigen zu lassen und einfach mal ein paar Teile in die USA verkaufen zu können und sich einfach mit den ganzen Themen, Zahlungsbedingungen, ja auch natürlich diesen ganzen gesetzlichen Themen einfach so mal grundsätzlich mal so ein bisschen zu beschäftigen. Und so ist eigentlich dann dieser Kontakt aufgekommen zu diesem Unternehmer da in den USA, der hat gemerkt, es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sprechen die gleiche Sprache, also jetzt natürlich nicht Deutsch und Englisch, sondern wir verstehen uns ganz gut, auch unternehmerisch. Und so kam dann irgendwann die Frage, ob ich mir denn vorstellen könnte, ganz für ihn zu arbeiten. Also es war tatsächlich wirklich so die Vorstellung, dass ich ganz in die USA wechsle und dort für ihn arbeite, obwohl er natürlich wusste, dass ich hier in einem Familienunternehmen seit Jahren eigentlich schon eingebunden bin. Und dann habe ich natürlich gesagt, arbeiten dort kann ich nicht ganz, aber dadurch, dass mein Studium sich dem Ende entgegengeneigt hat und ich die Möglichkeit hatte, da ein Praktikum zu machen, habe ich gesagt, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, da nochmal in einen ganz anderen Markt oder in ein ganz anderes Land einfach auch gewisse Erfahrungen zu sammeln.
Gut, dann, ich meine, du kennst ja nun hier den deutschen Mittelstand, ne? Die Strukturen, wie er aufgebaut ist, vor allem wie er agiert, wie das Mindset ist. Ich weiß, dass es in den USA auch einen gewissen Mittelstand gibt. Kannst du mal so ein bisschen was zu den Unterschieden sagen?
Ja, sehr gerne. Also was mich eigentlich am Anfang, für mich ganz am Anfang so mit einer der spannendsten Themen war eigentlich so ein bisschen die Verfügbarkeit von Material und auch, ich sag jetzt mal Dienstleistung. Also ich sag jetzt mal als Beispiel, die Firma hat natürlich wie jeder Fahrzeugbaubetrieb irgendwo Stahlprodukte verarbeitet, genauso wie Dreh- und Frästeile. Und dort war es eben so gewesen, dass die nächste Dreherei oder die Firma, die wirklich Dreh- und Frästeile gemacht hat, 150 Kilometer, also entfernt war. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt das vergleiche dann mit Deutschland oder jetzt hier gerade in unserer Region, wenn ich jetzt hier in Aschaffenburg gucke, da muss man, glaube ich, nur in die Nachbarschaft gucken und findet Stahllieferanten, man findet Unternehmen, die Dreh- und Frästeile fertigen, das zu einer sehr, sehr hohen Qualität, sehr schnell und natürlich auch preislich sehr, sehr attraktiv. Also das war so ein bisschen das Erste, wo ich schon gemerkt habe, dass die amerikanische, dass da einfach ganz andere Distanzen gibt und dass es eben nicht so ein ganz enges Netz an Lieferanten oder an Zulieferern, also oder an Firmen, die sozusagen in so einem Ökosystem zusammen sind und ein sehr, sehr hohes Know-how in ihrem Bereich auch haben. Das habe ich in den USA so im ersten Moment extremst, sage ich jetzt mal so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen schockiert, dass die eigentlich, wie gesagt, Stahl teilweise 4-5 Stunden lang durchs ganze Bundesland haben fahren müssen, weil da eben der nächste Händler saß und nicht wie hier in Aschaffenburg oder hier in der Region, wo ganz viele Großhändler sind, weil einfach hier viel, viel Industrie ist, die eben die gleichen Produkte verarbeitet irgendwie.
Ja, jetzt haben wir ja bei uns dieses, du hast jetzt vorhin von Qualität gesprochen, ne? Wir haben ja bei uns dieses duale Ausbildungssystem, wo wir Menschen 3 Jahre lang oder 2,5 Jahre in ihrem Beruf ausbilden, sodass sie einen gewissen Qualitätsstandard haben, mit dem sie arbeiten. Dieses Ausbildungssystem gibt es meines Wissens in den USA nicht. Ist das korrekt? Und wie ist dort so diese Mitarbeiterstruktur, Mitarbeiterführung?
Ja, also das gibt's so, wie du eigentlich schon richtig sagst, gibt's eigentlich so in dem Format nicht. Also die meisten dort, die dort gearbeitet haben, haben im Endeffekt ihre Highschool ganz normal besucht und sind dann eigentlich so ein bisschen an dem Scheideweg, wo sie eigentlich meistens sagen, sie gehen aufs College. Meistens ist es ja dann auch so, dass man sich da auch immens verschuldet, wenn man nicht auf irgendeinen Community College geht oder irgend auf ein günstigeres College. Und so ist schon mal die erste, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die ersten beiden, wo sich die Wege trennen. Und bei uns in der Firma oder beziehungsweise in der Firma, in der ich gearbeitet habe, war es eben auch so gewesen, dass ganz viele Mitarbeiter davor ganz andere Jobs gemacht haben, teilweise auch wirklich aus ganz anderen Branchen kamen. Also es ist relativ häufig so gewesen, dass Leute ohne große Vorqualifikation eigentlich Sachen in dem Unternehmen gemacht haben, wo bei uns ausgebildete Fahrzeugbauer oder Fahrzeugbauerinnen in Anführungszeichen die Arbeit machen, konnte man dort in Anführungszeichen irgendjemand, der am Tag davor Brötchen gebacken hat, nehmen und hat den versucht, in die Produktion einzugliedern. Das Ganze wurde eigentlich immer so ein bisschen da geschafft, indem einfach verschiedenste, ich sag jetzt mal, Kontrollstufen in dem Unternehmen eingebaut wurden. Also ich sag jetzt mal, bei uns zum Beispiel gibt es dann einen Werkstattmeister oder einen Vorarbeiter und dann ist eigentlich schon der Mitarbeiter. In den USA war der Mitarbeiter, dann hatte dieser Mitarbeiter einen Supervisor, also beziehungsweise 5 oder 10 Mitarbeiter hatten einen Supervisor, der auch wirklich eigentlich fast nur kontrolliert hat, was die anderen gemacht haben. Und der Supervisor wiederum hatte dann noch eine Person, die oben drüber war. Also es war wirklich, wo wir hier in dem Unternehmen halt 2, 3 Hierarchieebenen haben, hatten die Amerikaner oder das amerikanische Unternehmen mindestens 1 bis 2 Hierarchieebenen mehr gehabt und haben sozusagen dann wirklich die Mitarbeiter einfach da, weil sie eben nicht so technisch ausgebildet waren durch ihr Vorwissen, durch ihre Ausbildung, einfach nochmal mehr kontrollieren müssen und hatten da auch gewisse Arbeitsschritte oder gewisse Segmente dann einfach ganz gezielt kontrolliert, ja.
Wenn man dort arbeitet, wie sieht das denn aus bei uns in den Firmen? Da guckt man ja schon nach Umweltschutz und Nutzung alternativen Energien. Da sind wir ja wirklich schon gebrieft in der Zwischenzeit. Wie steht's denn in den USA mit diesen Themen alternative Energien oder Umweltschutz?
Ja, also das war wirklich sowas gewesen, was sehr unterschiedlich war. Also ich sag jetzt mal, was sehr spannend war, das Unternehmen hatte seit Jahren eigentlich schon eine Photovoltaikanlage auf der Firma gehabt. Also war da wirklich auch ja wie vielen Unternehmen, die es hier in Deutschland gibt, schon voraus gewesen, sage ich jetzt mal. Aber was ich dann umso diffuser fand, war, als ich abends immer oder die ersten Tage, als ich dann abends gegangen bin und fast keine Leute mehr im Büro waren, waren überall die Computer an, alle Bildschirme waren angewiesen. Also da hat mir das Herz wehgetan, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Und ich habe da immer so, ich war schon häufig in den USA gewesen und ich weiß, dass man in vielen Bereichen auch da nicht belehrend sein darf. Aber ich habe natürlich immer mal wieder versucht, auch so ein bisschen das Verständnis dafür zu bekommen, warum das denn so ist. Und ich habe da meistens auf der Gegenseite eigentlich fast keinen. Also es war im Endeffekt so ein bisschen, dann brennt halt der PC. Das war jetzt nicht so das Gravierende gewesen. Ich hatte da, wie gesagt, auch noch ein anderes Beispiel. Also ich war in der Konstruktion für das Unternehmen dann tätig gewesen und wir haben da Bleche gefertigt. Und wir hatten Bleche gefertigt, die waren 2 Zentimeter zu kurz gewesen. Und ich habe da 10 Minuten da gesessen und habe mir überlegt, wie man diese Bleche verlängern kann, so dass man es halt in Anführungszeichen trotzdem verbauen kann und diese Bleche, also das waren bestimmt 2 Quadratmeter pro Stück sozusagen mal 2, also irgendwo 4 Quadratmeter Blech, wie man die denn noch weiter in den Produktionsprozess eingliedern kann. Und das habe ich dann dem Vorarbeiter, habe ich gesagt, ich habe eine Idee, so und so könnten wir das machen. Und der hat mich dann völlig fassungslos angeguckt und hat gemeint, ich soll es doch in Schrott schmeißen. Man würde doch Geld für den Schrott bekommen und von daher wäre das Ganze doch egal. Also das waren immer so Sachen, so ein bisschen mich gefragt habe, warum da eigentlich, also wie man auf der einen Seite dann, wie gesagt, eine PV-Anlage, sage ich jetzt mal, auf dem Dach hat und irgendwie ja schon weit vorne mit dabei ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber auf der anderen Seite dann da in der Produktion teilweise mit einer anderen Ressource, also mit den Ressourcen ganz, ganz anders und nicht lange nicht so sparsam wie hier in Europa umgegangen wurde, zumindest in den Fällen, die ich da halt mitbekommen habe, ja.
Ja, das sehen wir aber doch, wie weit wir schon sind, allein in unserem Denken, ne?
Ja. Ja, also natürlich, was natürlich gerade bei uns in der Branche sehr, sehr spannend ist. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz sehr, sehr tief drin in dem Thematik, aber die Biden-Administration hat da so einen Inflation Reduction Act aufgelegt und die investieren gerade sehr, sehr massiv in erneuerbaren Energien. Ich glaube gerade auch der Bundesstaat Kalifornien, also die sind da ganz weit vorne mit dabei, also nicht nur bei jetzt Teslas und Elektrofahrzeugen oder Elektro-LKWs, also die sind da schon relativ fortschrittlich und sind vielleicht sogar in manchen Bereichen sogar schon deutlich vor Europa oder vor uns Deutschen, sage ich jetzt mal. Das kann ich nicht so ganz einschätzen, aber ich glaube, dass da einfach auch eine sehr, sehr große eine sehr, sehr große Lücke ist irgendwie zwischen, wie gesagt, Kalifornien und dann halt irgendwie Texas, was da halt mittendrin ist, wo man halt nicht so das Gefühl hatte, zumindest von den LKWs her, dass da irgendwie sonderlich auf Nachhaltigkeit geachtet wurde, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ja. Wir reden ja bei uns im Umgang mit Mitarbeitern, im Umgang mit Geschäftspartnern, Partnern, von Respekt, von Wertschätzung. Ist das da drüben ein Thema? Also ich persönlich habe es aus der Vergangenheit so erlebt, dass man zwar oberflächlich respektvoll war, aber hintenrum dann doch nicht.
Ja, das trifft's eigentlich ganz, also das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf, würde ich sagen, was du da sagst. Es gibt ja da in Amerika oder so immer dieses How are you doing? Und wenn du dann wirklich erzählst, wie es dir geht, dann gucken sich die immer relativ komisch an. Also ich bin morgens zum Beispiel, wie man das ja hier in der Ausbildung lernt, immer durch die Produktion gelaufen, habe jedem guten Morgen gesagt. Und wenn ich dann keinen guten Morgen zurückbekommen habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, die Leute denken irgendwie komisch über mich. Aber das war dann wiederum ganz normal gewesen. Also das war, wie du so ein bisschen sagst, ich hatte da manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe ganz, ganz viel, ganz groß am Anfang Willkommens-E-Mails bekommen sozusagen, aber dann am Ende des Tages waren doch viele in ihrem Alltagsgeschäft oder in ihrer Arbeit vertieft gewesen, dass ich als Praktikant da eigentlich gar nicht wirklich für viele so interessant war. Also ich habe oftmals in den USA das Gefühl gehabt, die Leute, das dreht sich immer sehr, sehr um sich selbst und um den eigenen Mikrokosmos. Und ich glaube, das ist auch das, was sich so in der Gesellschaft in den USA ja einfach sehr, sehr widerspiegelt, dass die Gesellschaft eben sehr gespalten ist. Und das war so ein bisschen das, wo ich so das Gefühl hatte, das zieht sich nicht nur in der Arbeitswelt, sondern das zieht sich eigentlich so komplett durch die ganze Gesellschaft. Was mich da auch unabhängig vom Unternehmerischen natürlich auch sehr, sehr schockiert hat. Und das hat man manchmal auch, obwohl ich schon häufiger in den USA war, gar nicht so auf dem Schirm. Ich war kurz vor Philadelphia gewesen, also örtlich habe ich da gewohnt sozusagen. Und mir wurde dringend davon abgeraten, dass ich nach Philadelphia reinfahre mit dem Auto, weil dort im letzten Jahr 600 Schusswaffentote gab. Also 600 Stück, das sind fast zwei am Tag. Und das sind natürlich irgendwie Zahlen, wo man irgendwie sich manchmal denkt, das ist natürlich schon irgendwie Wahnsinn. Und wir haben Verwandtschaft in einem anderen Teil der USA. Die haben wir auch schon über Jahre versucht. Und auch dort habe ich einfach das Gefühl gehabt, die letzten 2-3 Jahre, wo man als Europäer ja gar nicht in die USA einreisen durfte, also während Corona, ist auch da einfach nochmal so, die Waffengewalt hat extremst zugenommen. Und wenn man da den Fernseher angemacht hat, nur was in diesem Dunstkreis Philadelphia Ostküste passiert ist, das bekommt man in Deutschland so gar nicht mit. Aber das war schon wirklich, wo man gesagt hat, das ist schon echt heftig gewesen. Also das habe ich da extrem gemerkt, dass da auch nochmal die Waffengewalt extrem zugenommen hat und einfach die Gesellschaft in vielen Bereichen extrem auseinanderdriftet, meiner Meinung nach.
Ich war auch in Philadelphia, habe ich Gott sei Dank sowas nicht erlebt.
Ja.
Sag mal, ihr seid ja eigentlich so im Transportfahrzeuggeschäft unterwegs. Wie sieht denn in USA so dieses Transportlogistikwesen, dieser Markt aus? Auf welchem Standard sind die?
Genau, also das ist eigentlich immer so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Lustigerweise, mein Großvater ist damals in die USA geflogen mit einigen Unternehmern hier aus Deutschland und die haben sich dort Fertigungsverfahren angeguckt, also gerade so Serienfertigung oder Fließbandfertigung und haben sich da so ein bisschen Inspiration geholt. Jetzt hingegen würde ich wahrscheinlich sagen, ist es wahrscheinlich eher umgedreht, dass gerade was die ganzen Fahrzeuge angeht oder den Fahrzeugbau angeht, ist, glaube ich, der amerikanische Markt schon 20 Jahre wahrscheinlich irgendwo hinter dem, was wir hier in Deutschland machen, auch mit den Verfahren, die wir haben, wie wir Koffer bauen, wie wir versuchen, immer leichter zu werden. Ich glaube, da sind wir schon relativ weit davon entfernt. Da sind die Amerikaner weit von uns entfernt, Entschuldigung. Der Transportmarkt, also wie gesagt, ich war sehr, sehr fasziniert gewesen auch von diesen Weiten in den USA. Also ich sag jetzt mal, ich bin dann einmal nach New York, sind wir reingefahren zu einem Kunden und dort haben wir so von Amazon ganz neu errichtete Logistiklager auf der rechten und linken Seite gesehen. Also man kennt ja hier die Logistiklager und ich habe auch schon viele Logistiklager so von großen Speditionen gesehen oder von großen Logistikdienstleistern. Also dieser Gigantismus, der hat mich sehr, sehr überrascht. Also ich sage jetzt mal, was da an Riesenhallen und Riesenflächen da in den USA, gerade im Bereich der Logistik, auch gerade von, wie gesagt, Amazon entsteht, das hat mich sehr, sehr überrascht, einfach weil es einfach gigantische Gebäude sind, die ich so bis dato noch nicht gesehen hatte. Genau, und was halt natürlich auch so ein ganz großes, nur mal als Beispiel, weil man das ganz gut miteinander vergleichen kann. Wir in Deutschland haben bei den ganzen LKWs Abgasnorm Euro 6. Also das ist so der Standard, den wir eigentlich in Deutschland aktuell haben. Dazu gehört eigentlich eine Abgasnachbehandlung, die meistens über das AdBlue gemacht wird. In den USA ist es so, dass die meisten Fahrzeuge, die da kamen, nicht mal so eine Abgasnachbehandlung hatten. Also ich sag mal, die waren ganz, ganz weit weg von dieser Thematik Abgasnachbehandlung und Euro 6 Klasse. Das war wahrscheinlich vom Gefühl her wahrscheinlich eher zwischen Euro 4 und Euro 5, was dort drüben der Standard war, wo wir schon wieder uns über Euro 7 Wasserstoffantriebe beziehungsweise batterieelektrische LKWs Gedanken machen, waren die eigentlich in vielen Bereichen, wie ich gesagt hatte, 10, 15, 20 Jahre vielleicht noch hinter uns gewesen, ja.
Gut, da sind wir im Grunde genommen jetzt wieder beim Thema Umweltschutz und alternative Energien, ne?
Ja. Ja.
Hast du denn ein Erlebnis, wo du sagst, das hat mich besonders positiv beeindruckt?
Positiv beeindruckt in den USA. Wie gesagt, also ich habe ein ganz anderes Gefühl dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, für diesen Binnenmarkt bekommen. Also ich sag jetzt mal, unser Markt, den wir hier in Deutschland haben, der beschränkt sich eigentlich schon relativ auf Deutschland, Österreich und Schweiz vielleicht noch. Also ich sag jetzt mal, das ist so ein bisschen der Markt, den wir haben. Und auch da merkt man schon relativ große Gefälle zwischen den einzelnen Regionen, wie dann LKWs gekauft werden oder wie die Ausstattung in den LKWs sind. In den USA, wie gesagt, fand ich es unglaublich begeisternd eigentlich, wie groß dieser Markt war. Also, dass man solche Städte wie Philadelphia, Chicago, New York, allein was an der Ostküste an riesigen Städten war, an riesigen Bewohnerzahlen. Also, das fand ich sehr, sehr begeisternd eigentlich, wie groß, was für ein Riesenabsatzmarkt eigentlich die ganze USA ist und was man da natürlich auch für unternehmerische Chancen dann irgendwie in dem Bereich auch einfach hat. Und dass man natürlich durch die gleiche Sprache, durch die gleiche Währung einfach natürlich nochmal ganz anders und die Kaufkraft ganz anders, glaube ich, unternehmerisch auch agieren kann, als so wie wir das hier in Deutschland oder auch in Europa haben, wo doch irgendwie die Kaufkraft zwischen den einzelnen Ländern dann doch irgendwie ganz stark variiert, sage ich jetzt mal. Ja.
Mhm. Ja. Okay, gut. Blick über den Tellerrand, den du da gewagt hast. Hat dich mit Sicherheit bereichert.
Ja.
Und ich denke, kannst du das empfehlen, dass man grundsätzlich jetzt sich mal andere Märkte anguckt? Weil für mich ist das immer so ein Thema, man sollte einfach tatsächlich mal sich andere Märkte angucken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das ein oder andere auch für sich selber mitnehmen kann. Hast du das so empfunden?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade dieses Gefühl für Distanzen. Ich hatte immer so, also ich sag jetzt mal unternehmerisch, wenn ich jetzt irgendwas Teile bestelle, die jetzt aus den USA zu bestellen, also ich fand das für die Amerikaner oder für das Unternehmen war die Welt viel enger zusammen, hatte ich das Gefühl gehabt. Also das war so das Erste, wo ich gesagt hatte, dafür hat sich dieser Blick über den Tellerrand schon extrem gelohnt. Und ja, wie du sagst, ich meine, wenn man einfach die Entwicklung der Bevölkerung der nächsten Jahre anschaut und wo einfach die Märkte hingehen, ich glaube, dann muss man sich als Unternehmer da schon Gedanken machen. Unser Markt ist, wie gesagt, relativ deutsch oder europäisch in Anführungszeichen. Deswegen ist es jetzt für uns jetzt nicht so der große Sprung, dass wir sagen, wir müssen in die nach Nord- oder Südamerika expandieren. Aber ich denke, da gibt es ganz viele Unternehmen hier aus der Region oder aus dem Mittelstand, die auf jeden Fall so einen Markt wie den in Amerika nicht einfach ignorieren können. Und was ich auch so ein bisschen gemerkt hatte, viele haben mich sehr, sehr gewarnt davor, Sachen in die USA zu verkaufen wegen Produkthaftung. Wir haben dort mit dem Unternehmen, mit dem ich dort war, ich sage jetzt mal, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt und vielleicht wirklich Partner findet, mit denen man dort vor Ort zusammenarbeitet, glaube ich, gibt es da für fast alles Lösungen, Versicherungen und Möglichkeiten, wie man da auch einfach rechtssicher zusammenarbeiten kann. Was ich auch noch so mitgeben kann, wir ein anderes europäisches Unternehmen, mit denen wir hier auch zusammenarbeiten, die in Europa relativ stark unterwegs sind, die auch vor 4-5 Jahren den Schritt auf den amerikanischen Markt gewagt haben. Der Schritt auf den amerikanischen Markt ist, glaube ich, ein sehr, sehr kostspieliges Unterfangen. Also man muss da, glaube ich, sehr, sehr viel Geld erstmal investieren. Man muss auch sehr viel Geld haben. Also das ist nichts, was, wo man, glaube ich, sagt, sowas baut man über 1-2 Jahre auf, sondern das ist, glaube ich, wirklich was, wo man sich ganz strategisch überlegen muss, wie macht man es, mit wem macht man es, wo siedelt man sein Unternehmen an oder geht man vielleicht, wie gesagt, wirklich über Partner und schaut, wie man da irgendwie Kooperationen schließen kann, wo man dann am Ende des Tages auch mit den Ressourcen oder mit den begrenzten Strukturen, die man vielleicht als mittelständischer Betrieb auch hat, irgendwie in den amerikanischen Markt dann eintauchen kann, so ein bisschen.
Super. Ja, dann danke ich dir. Es war jetzt wirklich ein spannendes Gespräch mit dir. Viel erfahren, was ich jetzt von dir auch so noch nicht wusste. War klasse. Ja. Liebe Zuhörer, bleiben Sie doch einfach noch kurz dran, weil jetzt bekommen Sie noch einen Tipp, wie Sie zur Corporateware kommen mit eigenem Logo. Und eventuell, wenn Sie mögen, auch noch einen eigenen Webshop dazu. Also tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Wenn Sie für Ihre Firma nicht nur Kleidungsstücke suchen, sondern Kollektionen, mit denen Sie sich nach außen präsentieren, dann sind Sie bei Zego in Aschaffenburg goldrichtig. Wir sind Ihr Partner für Ihren professionellen Corporate-Auftritt, Arbeitsbekleidung und Berufsbekleidung mit individueller Veredelung und Branding, Ausstattung Ihrer Mitarbeiter mit persönlicher Sicherheitsausrüstung, Veredelungsberatung und Textilvisualisierung. Seit 30 Jahren haben wir einen umfangreichen Erfahrungsschatz im B2B-Bereich gesammelt, mit dem wir Sie im Aufbau Ihrer Marke unterstützen. Zusätzlich bieten wir noch das Lagern, Konfektionieren und Kommissionieren Ihrer Textilien in unserem Fulfillment-Zentrum an. Gemäß dem Motto, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und wir erledigen den Rest. Nehmen Sie auf cego-tvz.com oder telefonisch Kontakt mit uns auf.